Ich bedanke mich auch, komme immer gerne zu euch und inzwischen ist es ja schon fast eine Tradition. Das müsste das dritte, vielleicht sogar schon das vierte Mal sein, dass der Andreas kommt und sagt, ach Roland, lass uns doch an Weihnachten einen Kanzeltausch machen, beziehungsweise einen Predigertausch. Ja, bitte? Die Kanzel bleibt hier. Ja, ja, deswegen habe ich mich gerade korrigiert. Aber ja, schön ist es, bei euch zu sein. Und ich grüße euch auch ganz herzlich von der Gemeinde in Übach-Palenberg. Wünsche euch frohe Weihnachten. Und ja, wir hören etwas von einem Propheten, Gottes Wort durch den Propheten Micha. Ich lese uns die Verse 1 bis 4a aus dem Kapitel 5. Tu das nach der neuen Zürcher Bibel. Micha 5, 1 bis 4a. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um zu den Tausendschaften von Juda zu zählen, aus dir wird er für mich hervorgehen, um Herrscher zu sein über Israel. Und seine Ursprünge liegen in der Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. Darum gibt er sie hin, bis zu der Zeit, da jene, die gebären soll, geboren hat. Dann wird der Rest seiner Brüder zurückkehren zu den Israeliten. Und er wird auftreten, und mit der Kraft des Herrn wird er sie weiden, mit der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Dann werden sie wohnen bleiben, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und mit ihm wird der Friede kommen. Soweit, liebe Schwestern und Brüder, ein durchaus geheimnisvolles Wort, wie das bei so Prophetensprüchen ist. Wir werden nicht jedes Detail ausleuchten. Ich werde versuchen, so ein paar, drei Punkte griffig zu machen und für uns zu verpacken, zu mitnehmen. Und der erste wäre, Gott fängt klein an. Das haben wir schon gehört und das bestätigt sich immer wieder. Bethlehem klein. Ursprünglich der Heimatort der Familie von König David, also durchaus ein Ort mit großer Geschichte. Aber von diesem Ruhm ist nicht mehr viel zu sehen, weil die Macht war ja auch nach Jerusalem gezogen. Bibelkenner wissen das. Aber in Jerusalem sieht es zur Zeit Michas auch nicht wirklich gut aus. Und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass man zurückschaut an die Anfänge, die Ursprünge. Und das heißt dann eben auch zurück ins Unbedeutende, Kleine. So wenige Einwohner heißt es hier, dass man nicht mal ein Bataillon zusammenbekommt. Das ist ja für den Herrschaftsanspruch eines Königs eher eine schlechte Ausgangsbasis, dieses Bethlehem. Aber haben wir nicht gerade das Gegenteil gehört, in dem, was du gelesen hast, aus dem Matthäusevangelium? Ist euch das aufgefallen? Da hieß es doch, und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird. Seltsam, müssen wir auch erstmal zur Kenntnis nehmen. Ich weiß es auch nicht, warum es so ist, aber vielleicht haben die Schriftgelehrten hier schon unfreiwillig mehr gesehen, als dasteht, als der Herodes sie fragt. Dann haben sie schon von der himmlischen Perspektive her auf Bethlehem geschaut, obwohl es beim Propheten Micha doch noch irdischer zugeht. Wir nehmen es mal so hin. Bei Micha jedenfalls, da ist Bethlehem doch noch ein kleiner, unbedeutender Ort, trotz bedeutender Geschichte, aktuell eher uninteressant. Und hier soll Gott handeln? Ja, so sagt es dann auch wieder die Weihnachtsgeschichte. Da handelt Gott. So fängt Gott an. Und das gilt damals und heute klein, im unbedeutenden Winkel, da wo eigentlich keiner hinschaut, aber da schaut Gott hin und da fängt Gott an zu handeln. Und das halten wir gleich mal fest für uns heute. Auch wir müssen nicht irgendwo hinschauen, wo es beeindruckend ist, wo es großartig ist, weil da Gott wohl handeln wird. Und dann womöglich denken, eben da, ne, woanders, da handelt Gott. Nur da, wo ich bin, nicht. Mein Leben ist klein und unbedeutend. Von anderen höre ich immer so Zeugnisse vom gewaltigen Eingreifen Gottes. Andere erleben sowas, aber mich anscheinend übersieht Gott. Das dürfen wir für uns heute schon mal festhalten, dass Gott auch in unserem Leben handeln will. Ganz egal, wer wir sind, ob wir bedeutend und prominent sind oder wie wahrscheinlich doch die meisten hier kleine Leute, unbedeutend, nicht wirklich bekannt. Aber doch für Gott bekannt und in unserem Leben will Gott wirken. Und vielleicht müssen wir ja auch mal ein bisschen uns erinnern, ob das nicht doch auch schon in unserem Leben so gewesen ist, dass auch wir schon doch in unserem Leben Gottes Handeln erfahren haben. Vielleicht nicht so spektakulär. Ja, so, ich kann mich jetzt auch nicht wirklich erinnern, dass mal so ein Engel in meinem Wohnzimmer gestanden hätte. Oder dass ich morgens beim Frühstück so einen direkten Brief von Gott auf dem Tisch gehabt hätte, so direkt vom Himmel oder so. Manchmal wünscht man sich das, so ein klares, deutliches, unmissverständliches Zeichen vom Himmel kommt eher selten vor. Aber doch muss ich doch auch sagen, natürlich handelt Gott auch in meinem Leben. Etwas leiser, etwas weniger spektakulär. Aber habt ihr es nicht auch schon erlebt, dass an so manchen Stationen in eurem Leben, wo ihr nicht so richtig weiter wusstet, Gott eine Tür aufgemacht hat? Kann man natürlich sagen, oh ja, wunderbar, jetzt weiß ich, was ich tue und gleich ran ans Werk. Und hat gar nicht richtig wahrgenommen, wer denn die Tür aufgemacht hat. Oder man spürt so seine Unvollkommenheiten an Weihnachten, vielleicht besonders an Weihnachten, wenn es um Familie geht. Das ist ja für manch einen auch ein heikles Thema. Geht mir auch so. Ich weiß, dass manche ja gerade so auf Pastorenfamilien mit einer gewissen Ehrfurcht blicken und der Pastorenfamilie so einen Heiligenschein umhängen. Wurde mir mal von meiner Frau auch so erzählt, dass jemand aus unserer Gemeinde so ein bisschen erzählt hat und dann auch so dachte, wie es bei uns wohl zugeht zu Hause. Und dann guckten wir uns an und ja, schön, dass man so gut von uns denkt, aber wir wissen, dass es nicht so ist. Ja. Und dann ist man als Pastor vielleicht auch in so einer Zwickmühle. Man fühlt ja vielleicht auch oder empfindet das so, man müsste so eine Vorzeigefamilie haben, so ein Vorbild sein des fehlerfreien, frommen Lebens. Und das geht ja vielleicht noch, solange man nur verheiratet ist, nicht? Aber wenn dann die Kinder kommen, dann kann das schwierig werden. Und da kann ich auch so von manchem erzählen, nicht? Die Tage gerade merkte ich das wieder so. Ich kam ins Gespräch mit jemandem und da wird man so gefragt und ich sagte, naja, so und so und war auch schon viel Kummer und ist auch manchmal Ärger, so alles nicht so einfach. Und dann erzählte der andere aber auch, ganz Ähnliches erlebt, ganz Ähnliches durchgemacht, das tröstet dann ein bisschen. Und irgendwann habe ich dann auch versucht, so diesem Selbstanspruch aufzugeben, ich müsse da jetzt irgendwie was machen. Das hat ja auch meistens nicht wirklich was besser gemacht. Einfach darauf zu vertrauen, dass Gott auch in unserer Familie wirkt und die Dinge zum Guten wendet. Und wenn ich so zurückblicke und mich erinnere an einen Heiligabend, wo wir auch noch einen Gast hatten und sich zumindest zwei meiner Kinder benommen haben, dass ich mich wirklich geschämt habe, kann ich sagen, gestern Abend war es friedlich und harmonisch. Wunderbar. Der Herr wirkt. ohne dass wir uns ein Bein ausreißen müssen. Und es hat ja auch Verheißung, wenn wir unsere Schwachheit eingestehen und Gott wirken lassen. Gott erwählt den Schwachen. Das war bei den Propheten schon so, das war bei den Aposteln so, das ist ja auch bei Jesus nicht anders. Also bitte, dann darf es auch bei mir, bei uns, bei euch so sein. Die Schwachen sind Gottes erste Wahl. Das wird uns an Weihnachten neu gesagt und das darfst du auch ganz persönlich nehmen. Gott fängt klein an. Aber Gott gibt nicht klein bei. Das ist der nächste Gedanke. Also bei Gott darf man schwach sein, aber im Alltag herrschen dann doch andere Gesetze. Spätestens, wenn man raus muss ins Berufsleben, da werden Leistungen erwartet, da muss man was darstellen. Und da kann man manchmal das Gefühl haben, dass man als Christ wirklich in zwei Welten lebt. Da ist einmal die Welt der Liebe Gottes, wo man angenommen ist, wo man Vergebung erfährt. Und dann ist da eben diese andere Welt der Ansprüche, der Erwartungen, der Gesetze, der Leistungen. Vielleicht wäre das ertragbar noch, wenn man diese beiden unterschiedlichen Welten so eindeutig trennen könnte. Dass man wirklich sagen könnte, na gut, in der Welt da draußen, die von Gott nichts weiß, da geht's eben unbarmherzig zu, Leistungs- und Anspruchsdenken. Aber in der Gemeinde, da erfahren wir Annahme und Liebe. Aber immer ist das auch nicht so, oder? Auch durch die Gemeinde geht so ein Riss und mitten durch unser Herz ja auch. Kannte der Prophet Micha auch schon. Aber er hat sich im Namen Gottes damit nicht abgefunden. Weil Gott auch nicht der Meinung ist, dass die Welt des Glaubens nur etwas fürs Herz ist, während in der sogenannten Wirklichkeit dann andere Gesetze gelten, die des Geldes, der Macht, des Ansehens. Gott gibt nicht klein bei. Und Micha macht sich auf den Weg und klagt an die Herrschenden in Jerusalem. Und er tut das ziemlich kräftig und klar. Der selber aus der Provinz stammt, ne, so der Junge vom Dorf, ja, macht sich auf den Weg in die Hauptstadt und erzählt den Mächtigen mal, was Sache ist. Das traut er sich, weil Gott ihn drängt. Dass man schwach ist, muss nicht bedeuten, dass man nicht mutig ist oder dass man nur klagt. Micha macht eine deutliche Ansage. Das lesen wir im Kapitel 3, Vers 8. Da spricht er von sich sehr vollmundig. Aber er tut's. Ich bin erfüllt von Kraft durch den Geist des Herrn und von Recht und von Stärke, um Jakob sein Vergehen kundzutun und Israel seine Sünde. Das ist schon ein recht einmaliges Wort eines Propheten, ein sehr kräftiges Wort, der doch ein Außenseiter ist, der Micha. Die Hauptstadtprofis stehen gegen ihn, fragen sich wahrscheinlich, wer der denn ist und was der denn will. Aber dieser Micha ist der, den Gott gebraucht und die anderen eben nicht, um anzusagen, was Gottes Wille ist. Und Gottes eigene Kraft wirkt in ihm. Ja, sein Wille, sagt Micha, wirkt in ihm, verwirklicht sich in ihm. Und nicht durch die Tempelbürokratie in Jerusalem. Und so steht dieser Prophet ein für Recht und Gerechtigkeit, also für das Zusammenleben der Menschen nach Gottes Willen. Und er tut das mit klarem Blick und klarer Ansage. Lese Kapitel 2, Vers 1. Wehe denen, die auf ihren Lagern Unheil planen und böse Taten. Wenn der Morgen anbricht, führen sie aus, weil es in ihrer Macht steht. Die Machthaber, die machen, was sie wollen, weil sie es halt können, weil sie eben die Macht haben. Aber Gott hat etwas dazu zu sagen. Ein Wehe, ein Wehe. Wenn das so ist, dann kann es in der Gemeinde natürlich nicht genauso zugehen. Was Gott bei den Mächtigen kritisiert, das kann er nicht gutheißen in seiner Gemeinde. Jesus sagt es selber deutlich. Wer unter euch groß sein will, der sei ein Diener aller. So wie Jesus ja selber auch ein Diener aller ist und sich eben nicht in Jerusalem auf den Thron gesetzt hat. Aber Gott weiß, dass wir innerlich gespalten sind, dass da zwei Herzen in unserer Brust schlagen, leider viel zu oft. Und auch das hat Jesus mit seinen Jüngern ja schon nicht anders erlebt. Und leider erleben wir es auch in der Gemeinde bis heute. Immer wieder bricht doch auch unter uns dieses Weltdenken durch. Da wird lieblos kritisiert, was andere aber doch mit Mühe und nach besten Kräften gemacht haben. Wie schnell ist man da hinüber weg mit einem Urteil, das war heute aber nichts. Oder das hätte man anders machen müssen. Oder das und das läuft ja in der Gemeinde überhaupt nicht. Natürlich nur das, was andere machen. Ne? Was man selber macht, ist immer perfekt, oder? Oder so ein Anspruchsdenken kommt da zum Vorschein. Der andere muss doch. Man selber lehnt sich bequem zurück. Wir haben Ansprüche aneinander und wissen genau, was man von dem anderen zu erwarten hat. Und da sollte es doch anders unter uns zugehen, oder? Nehmt einander an, wie Gott euch angenommen hat, vorbehaltlos, rückhaltlos. Das ist gar nicht immer so leicht. Gar nicht immer so leicht. Und was kann helfen? Was kann helfen, dass in der Gemeinde wirklich anders wird? Dass Gemeinde nicht nur Welt in Grün ist, sondern wirklich ein anderer Geist hier sich auch durchsetzt und spürbar wird? Es kann nur durch das geschehen, was Gott selber tut. Dass der Christus unter uns regiert, der Messias unter uns regiert, dass er der Herr ist. Und das tut er nun eben auch nicht, indem er mit der Faust auf den Tisch schlägt. Man möchte das so gerne. Dieser Tage in einem anderen Zusammenhang habe ich Luther zitiert, der das auch so sagt. Wenn er so die Welt betrachtet, sagt er, dann wäre ihm klar, was er täte. Ordentlich mit der Faust auf den Tisch schlagen, also richtig durchkehren mit eisernem Besen. Und wenn er Gott wäre, der ja so alles sieht und alles weiß und alles kann, dann würde er es erst recht tun. Aber was tut Gott? Er hat die Welt lieb. Und die Welt, das bist ja du, ne? Und ich. So ist Gott. Aber er will sich durchsetzen, auch in unserem Herzen, auch unter uns. Das mag ein verwegener Glaube sein. Da mag manch einer uns für kindlich, wenn nicht gar kindisch halten. Aber lasst es uns tun. Lasst uns daran festhalten, gegen die Widerstände dieser Welt und auch gegen die Widerstände in uns selber, dass die Macht der Liebe Gottes, die im Kind in der Krippe so greifbar und sichtbar geworden ist, dass die sich wirklich durchsetzt und dass die stärker ist. Auch wenn das Geduld braucht und manchmal auch Mut braucht und ein weites Herz. Weihnachten ist der Beginn der Christusgeschichte. In der Krippe siehst du niemand Geringeren als den König der Welt. Er hat die Macht, auch deine äußeren und inneren Verhältnisse zu ändern. Und Gottes Werk wird oft nicht wegen der Widerstände in der Welt behindert, sondern wegen der Widerstände in deinem eigenen Herzen. Aber zum Schluss gilt ein drittes: Gott ist nicht kleinlich. Im Vers 4 lesen wir, dass mit ihm, dem verheißenen König, der Friede kommen wird. Gottes Handeln beginnt im Kleinen, aber ist doch umfassend ausgelegt. Das können wir gar nicht weit genug denken. Friede ist das Ziel Gottes und dieser Friede soll wirklich global sein, soll universal sein. Auch wenn wir gerade an Weihnachten erst einmal an den inneren Frieden denken. Und manchmal, wenn Christen so von Frieden im Herzen reden, dann wirkt es so ein bisschen wie so eine Entschuldigung oder so ein Rückzugsgefecht. Weil in der Welt, wir brauchen es nicht groß aufzählen, ist es so drastisch deutlich anders. Und da steht die Verheißung, dass Gott Frieden schafft, in einem starken Kontrast. Und leicht ist es zu sagen, das ist ja alles nichts. Und man mag sich als Christ dann vielleicht so entschuldigen, sagen, ja, aber im Herzen, so im ganz persönlichen Bereich doch. Aber wir wollen ernsthaft Frieden erhoffen für diese Welt. Gerade diese Welt, die uns täglich und oft erschreckend das Gegenteil demonstriert. Ja, gerade. Denn wenn Gott von Frieden spricht und Frieden verheißt, dann ist nicht nur unsere innere Ruhe gemeint. Dann soll es ganz konkret besser werden mit der Welt. Friede Gottes, das meint Heil und Wohl. Wenn es wirklich allen umfassend gut geht, das ist gemeint. Das ist das Ziel. Das ist der Friede Gottes. Da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Aber auf dem Weg zu diesem Ziel wäre es ja schon mal gut, wenn Hass und Gewalt weniger würden. Und da haben wir als Christen eine Aufgabe. Jesus sagt, selig sind, die Frieden stiften. Und wo immer das möglich ist, sollten Christen nicht zögern, ihren Teil dazu beizutragen. Und auch wenn das mühsam ist und auch wenn unser Bemühen oft vergeblich ist. Trotzdem ist der Friede Gottes zu Weihnachten angesagt. Und ja, es beginnt mit der Veränderung unseres eigenen bösen Herzens. Ganz tief in mir und dir drin, da fängt es an. Aber dabei kann und soll es nicht bleiben. Frieden im Herzen und keiner merkt was davon, das gibt's nicht bei Gott. Wenn Frieden im Herzen, dann auch ein Leben in der Versöhnung mit Gott und den Menschen. Und das ist uns zu Weihnachten geschenkt, der Friede Gottes, nicht nur ein Gefühl tief im Innern, sondern etwas ganz und gar Praktisches. Wenn Gott nicht kleinlich ist, dann brauchst du es auch nicht zu sein. Lass die Ansprüche an dich und andere einfach sausen. Das Aufrechnen, das Vergleichen kann aufhören. Missgunst, Neid braucht dein Herz nicht mehr zu belagern. Offene Worte, die Missverständnisse aus dem Weg räumen, dürfen gesprochen werden. Und der erste Schritt zur Versöhnung darf deiner sein. Und es wird in der Beziehung zu Gott und zum Nächsten ein wunderbarer Neuanfang geschenkt. Gott kann und Gott macht. Mit dir und mit mir fängt's an und so wird Friede auf Erden, liebe Schwestern und Brüder. Und Gott in der Höhe wird die Ehre gegeben.